Endlich voran. Der Podcast über Digitalisierung, Arbeitgeberattraktivität und Talentgewinnung im öffentlichen Dienst.
Hallihallo und herzlich willkommen zu der neuen Folge vom Amtlich Voran Podcast. Heute verschlägt es uns mal wieder in den Gesundheitsbereich, genauer gesagt in ein großes Klinikum, das Klinikum Stuttgart nämlich. Dort sitzt Michael Dippold, der ist verantwortlich für Recruiting und Personalmarketing im Klinikum Stuttgart. Ich freue mich, dass er heute hier bei Amtlich Voran am Start ist. Hallo Michael, schön, dass du da bist.
Ja, hi, servus Gero. Ich freue mich, dabei zu sein. Ich bin gespannt und ich würde sagen, gehen wir rein.
Absolut. Lass uns mit dir anfangen. Du bist ja nun schon etliche Jahre im Krankenhausbereich unterwegs. War dir das schon im Studium klar, dass du da hin willst oder wie ist das gekommen?
Um ehrlich zu sein, eigentlich hatte ich nie wirklich die Absicht, jetzt in die Healthcare-Branche zu gehen. Das war tatsächlich eher ein Zufall, könnte man sagen. Also ich habe ganz gebürtig eine Ausbildung gemacht und das auch eher heimatnah. Also man hört vielleicht auch schon an meiner Aussprache, dass ich nicht gebürtig aus Stuttgart komme. Und bin dann aber quasi im Healthcare gelandet und da einfach ein Stück weit hängen geblieben. Habe dann quasi noch nebenberuflich studiert, mich dann eigentlich schon so für den Personalbereich entschieden, habe aber festgestellt, ganz viele Themen, die sind eigentlich so gar nicht meins, finde es viel zu trocken, habe aber irgendwie ein Faible für Recruiting und Personalmarketing entwickelt und ich meine, zur Wahrheit gehört dazu, dass das Themen sind, die vor 10 Jahren in Healthcare noch nicht wirklich stark ausgeprägt waren und dann war es für mich einfach relativ naheliegend zu sagen, hey, ich gehe in eine Branche oder bleib in dem Fall in eine Branche, wo ich einfach mit jungen Jahren schon relativ viel bewirken kann. Also, dass du nicht irgendwie erst ein Trainee machen musst und dann quasi die klassischen Hierarchiestufen durch HR durchlaufen, sondern hat er eben damit die Möglichkeit, schon relativ schnell in der Organisation irgendwie einen Mehrwert beizutragen. Und somit bin ich letztendlich ein Stück weit im Gesundheitswesen hängen geblieben. Muss aber sagen, dass es mittlerweile tatsächlich, finde ich, eine sehr, sehr spannende Branche ist, die gerade im Wandel ist, gerade Recruiting. Ich denke schon allein aus der Historie heraus, dass wir schon immer irgendwie über Pflegekräfte sprechen, die gefühlt zu wenig vorhanden sind, finde ich super spannend.
Absolut, kann ich nachvollziehen. Und diese grüne Wiese, die du da vorgefunden hast, du warst ja vorher im Klinikum Garmisch-Partenkirchen, insgesamt 8 Jahre, hast du auch schon Recruiting und Personalmarketing gemacht. Ich nehme an, da auch eine ganze Menge Rüstzeug dann mitgenommen. Und wie kam es zum Wechsel ins Klinikum Stuttgart? Wolltest du nochmal eine grüne Wiese vorfinden oder waren das private Gründe oder warum bist du da hingegangen?
Nee, es war tatsächlich eigentlich dem Job und der Aufgabe geschuldet. Also man ist damals auf mich zugekommen und hat gesagt, dass man im Klinikum gerne einen Bereich Personalmarketing aufbauen wird. Also man hat quasi erkannt durch Demografie und Co., was werden die Herausforderungen in der Zukunft sein. Und wie du gesagt, es gab diese Einheit nicht und hat gesagt, man möchte das neu aufbauen. Und es gab zum damaligen Zeitpunkt wenig Kandidatinnen und Kandidaten, die einfach auch eine gewisse Expertise im Gesundheitswesen schon haben. Und dann habe ich mir gedacht, okay, dann gehst du aus dem schönen Bayern ins Schwabenland und wirfst du dich da mal rein, ja.
Das ist jetzt so ziemlich genau, ja, ein bisschen länger als 5 Jahre her. Lass uns das vielleicht einfach mal hier in dem Podcast diese Journey der letzten 5 Jahre nochmal nachvollziehen. Du bist ja erstmal angetreten für die Leitung Personalmarketing. Was war da? Und vielleicht auch, was war nicht da zu dem Zeitpunkt?
Ja, also um ehrlich zu sein, war so gut wie nichts da. Also tatsächlich, die Reise begann wirklich vom Scratch, also von der grünen Wiese. Und erstmal natürlich mit der grundsätzlichen Fragestellung, was wollen wir eigentlich und wer sind wir? Als Klinikum Stuttgart, das sind wirklich die ganz klassischen Fragestellungen, die man sich halt im Kontext Employer Branding stellen sollte. Also am Ende dann wirklich mit dem Ergebnis einer Employee Value Proposition, also wirklich eine Definition, wer ist man als Arbeitgeber. Und auch das ist halt so ein Thema, wir kamen aus einer Phase, das war ja quasi Post-Covid, das heißt die Organisation eigentlich ermüdet und im Grunde genommen nicht bereit, jetzt quasi dann auf Personalmarketing und Employer Branding einzugehen. Und wir waren auch, ich erinnere mich so an die ersten Workshops, die wir dann auch nur via Teams machen konnten, weil wir halt auf der einen Seite versuchen wollten, alle Berufsgruppen zusammenzubringen, auf der anderen Seite ging das dann aufgrund der Vielzahl der Personen noch nicht. Also wenn man jetzt rückblickend drauf schaut, war das schon wirklich eine wilde Zeit. Aber wir haben uns wirklich eingangs sehr viel mit uns selber beschäftigt, dass wir halt einfach für uns eruiert haben, wer sind wir? Wir haben natürlich eine Medizinstrategie gehabt. Ich glaube, dass man uns in der Metropolregion auch gekannt hat. Aber wirklich geschärft gab es wenig zu den Themen, wer wir wirklich als Arbeitgeber sind und waren. Ja.
Wenn du jetzt heute sagen müsstest, ganz kurz in aller Knappheit, wofür steht das Klinikum Stuttgart? Wer seid ihr als Arbeitgeber? Warum sollte ich bei euch arbeiten wollen? Was wäre dann
da? Ja, ich glaube, dass wir in der Region für Hochleistungsmedizin stehen und dabei, und das sagt auch die Kampagne, die wir letztendlich dann ins Leben gerufen haben, starkes Team, starkes Klinikum. Es wurde mir immer das Team genannt. Und das ist tatsächlich, glaube ich, bei uns kein Buzzword. Also wir haben eine große Organisation. Wir haben hier fast 10.000 Mitarbeitende, die im Klinikum Stuttgart tätig sind. Aber wirklich in den Teams es einfach eine ganz, ganz hohe Identifikation mit der eigenen Mannschaft gibt. Und das ist bei größeren Häusern eigentlich meist nicht gegeben und war für mich auf der einen Seite natürlich tolles Futter für Personalmarketing. Auf der anderen Seite muss ich sagen, am Anfang war ich ja auch echt so ein bisschen, dass ich gesagt habe, so, oh, jetzt nicht nur Team, das ist echt ein bisschen generisch. Aber tatsächlich, es ist halt hier gelebte Praxis. Ne? Und dann, glaube ich, darf man den Leuten auch nichts irgendwie oktroyieren, sondern muss halt sagen, okay, so sind wir hier und das zeichnet uns aus.
Wenn ich bei euch auf die Karriereseite schaue, dann sieht man das auch sofort. Man macht die auf und da spielen so Videos ab und man erkennt, dass Leute da immer im Kontext mit anderen zu sehen sind. Also da gibt es kaum Szenen drin in dem Video, wo jemand alleine da steht, sondern dieser Teamgedanke, der kommt komplett rüber in diesem Minifilmchen. Ne? Das ist echt gut und zieht sich dann auch so durch die Seite durch, wenn man da ein bisschen rumklickt. Stellt man schnell fest, dass das die DNA ist des Ganzen. Werde ich mal in den Shownotes verlinken, ist echt gut gemacht. Ja, super, also gerne. Losgelegt mit EVP, mit Employer Branding, Personalmarketing, tipptopp. Man erkennt ja dann relativ schnell, Personalmarketing wird ja gemacht, eigentlich aus zwei Gründen, oder Employer Branding, wenn man es ganz, ganz breit fasst. Das eine ist, die vorhandenen Mitarbeitenden mit dem Unternehmen zu identifizieren, das nochmal rauszuarbeiten. Das würde ich als internes Employer Branding bezeichnen. Und das andere ist natürlich externes Employer Branding. Wie kriege ich eigentlich Talente in die Organisation rein? Und da sind wir natürlich rucki-zucki beim Thema Recruiting. Gestartet bist du als Leiter Personalmarketing. Wenn man heute schaut, bist du inzwischen auch zuständig fürs Recruiting. Wie war der Weg dahin? Ging das einfach, schnell? War das logisch? Musstest du darum kämpfen? Erzähl doch mal ein bisschen.
Ja, gute Brücke geschlagen. Ein Stück weit war es für mich eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, aber für die Organisation war das, ich glaube, gerade in dem ersten Jahr natürlich ein Stück weit ein Lernprozess, dass wir halt gesagt haben, okay, wenn wir uns dieses Thema global anschauen, kommen wir am Ende auch nicht um dieses Thema Recruiting drumherum. Also es ist ja etwas, was, ich sag mal, in der Industrie eigentlich Standard ist, dass die Themen irgendwie eng verzahnt miteinander sind. Bei uns war es halt so, dass wir gesagt haben, okay, wir können natürlich gutes Personalmarketing machen, aber wenn wir gewisse Fragestellungen des Recruitings nicht beantworten, dann ist das schönste Marketing nichts wert. Und das heißt wirklich, dass wir in die Analyse gegangen sind und dann eigentlich recht schnell schon festgestellt haben, naja, wir haben ja nicht mal ein Bewerbermanagementsystem. Das heißt, wir hatten wirklich das Thema, dass wir gesagt haben, wenn wir über Candidate Journey und Co. nachdenken wollen, dann brauchen wir ein ATS, wir brauchen ein System, das Standards vorgibt und das uns quasi einen strukturierten oder uns durch einen strukturierten Prozess begleitet. Und aus dem Sinn war es dann, ich gerade schon gesagt habe, eigentlich nur die logische Schlussfolgerung, dass man quasi diese Themen bündelt. Ich sag mal, am Ende Stellentitel ist immer irgendwie eine Klammer um ein Skillset drumherum. Aber wir haben dann einfach für uns eben erkannt, dass das Thema Recruiting mindestens genauso wichtig ist. Und deswegen kam der Bereich dann dazu, wobei man auch hier sagen muss, es wurde in der Vergangenheit einfach sehr viel dezentral gemacht. Das heißt, jeder Bereich hat so ein bisschen sein Süppchen gekocht, wenn ich das so salopp formulieren darf. Und auch da war es einfach wichtig, quasi aus der Organisation heraus Standards zu etablieren, die dann am Ende ja auch wieder auf die Arbeitgebermarke einzahlen.
Lass uns mal kurz bei der Technologie bleiben. Du hast es gerade so erwähnt. Wir haben dann festgelegt, dass wir ein Bewerbermanagementsystem einführen. Das ist natürlich, also das zu entscheiden, ist das eine. Sich dann für den richtigen Anbieter zu entscheiden, die ganze Anbietervorauswahl zu machen, das System einzusetzen, zu adaptieren auf die Bedürfnisse und die Strukturen, das ist das andere. Das ist ja schon ein Mammutprojekt, gerade auch bei so einem großen Klinikum. Und was damit einhergeht, vielleicht auch mit dem, was du vorher gesagt hast, die Fachbereiche bei euch, das sind ja dann oft Ärzte, Chefärzte, die Recruiting machen, und die haben natürlich oft auch eine gewisse Sichtweise, dass sie die Dinge schon richtig machen, aus ihrer Profession heraus. Wie leicht war das eigentlich, die dahin zu bewegen, dann mit so einem technischen Tool zu arbeiten, ihre eigenen Prozesse ja anzupassen? Also zwei Fragestellungen, das eine Richtung Technologie, das andere eher Richtung Einstellung und Mindset. Du kannst ja aussuchen, womit du anfängst.
Ja, okay. Fangen wir mit dem System an. Also klar, wie du gesagt hast, im Grunde genommen geht sowas nicht von heute auf morgen. Also wir haben für die komplette Rollout-Phase roundabout 1,5 Jahre gebraucht. Aber auch natürlich bedingt, weil wir kein System abgelöst haben, sondern wirklich halt eins neu ausrollen mussten. Und das heißt im öffentlichen Sektor, dass man erstmal in ein Vergabeverfahren geht. Das heißt, man kann jetzt nicht einfach nur sagen, man guckt sich mal drei Systeme an und den vermeintlich sympathischen wählt man aus. Sondern das ist im Grunde genommen ein strukturierter Auswahlprozess, der halt auf Faktoren im Wesentlichen Qualität und Pricing eingeht. Und wir hatten es vor kurzem in der Folge bei dir mal gehört, dass es einen Kollegen gab, die sehr auf die Stakeholder eingegangen sind, im Sinne von, was hättet ihr im System? Das fand ich insofern ganz spannend, weil wir den Weg eigentlich ein Stück weit anders gemacht haben, dass wir gesagt haben, okay, wir glauben, dass wir das Expertenwissen hier bei uns in der Einheit haben. Und wir müssen, glaube ich, eher das versuchen zu bündeln und dann eine Auswahlentscheidung zu treffen. Und weniger dieses wünsch dir was, weil ich einfach die Angst hatte, dass wir sonst diesen harten Prozess, wir wussten einfach, dass wir uns nicht mehr wie 1,5 Jahre Zeit nehmen dürfen, weil wir sonst einfach zu lange nicht wirklich vorankommen. Deswegen waren wir da vielleicht ein bisschen restriktiver unterwegs. Genau, aber letztendlich wählte dann einen ATS-Provider aus und definierst mit dem einen Prozess. Das heißt, du musst dir halt gewisse prozessuale Fragen stellen, wie sieht dein Recruiting-Prozess aus, etc. pp. Dann gehst du in eine Awareness-Phase und versuchst halt deine Stakeholder im Haus abzuholen. Da muss man aber sagen, weil du gerade das Stichwort Chefärzte genannt hast, ich war auch ein bisschen vorsichtig optimistisch, was das Projekt anbelangte, habe aber eigentlich eine relativ, zumindest habe ich es ein Stück weit anders erwartet, aber ich habe eigentlich eine Offenheit erlebt, weil ich glaube auch da die Erkenntnis war, sich irgendwie über Outlook und Excel-Listen zu organisieren, kann immer wirklich State of the Art sein. Also du hast ja auch Mediziner, die viel mit Software-Applikationen arbeiten, die auch grundsätzlich interessiert an Technik oder System sind. Von daher war es für uns eigentlich eher die größere Herausforderung, roundabout 500 Kolleginnen und Kollegen zu schulen auf dieses System. Also wie bedienen sie es letztendlich? Und weniger das Thema, kriegen wir da jetzt eine hohe Nutzungsquote dahinter? Aber rückblickend betrachtet, klar, gibt es natürlich immer so ein paar Themen, wo man sagt, okay, das könnte man beim nächsten Mal besser machen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, dass wir eher auf eine Offenheit gestoßen sind und mittlerweile alle froh sind, dass wir das über ein System abbilden können.
Finde ich super. Und ich glaube, es gibt nicht den einen richtigen Weg. Das hängt ja echt total von der Organisation ab und das hängt auch sehr stark davon ab, wie die Vorbedingungen sind. Also gab es vorher schon ein System? Ja, nein, ist sicherlich eine Frage. In eurem Fall jetzt großes Klinikum. Alle merken, boah, die Prozesse sind so mit Outlook und Excel und so weiter, wie man sich vielleicht beholfen hat, ganz schön schwierig und vielleicht auch ganz schön fehleranfällig. Dann ist vielleicht auch mehr Bereitschaft da. Also es hängt immer von den Rahmenbedingungen ab. Aber ohne System wird es halt sehr, sehr schwierig, modern agieren zu können, auch in der Geschwindigkeit agieren zu können, die die KandidatInnen ja eigentlich dann auch erwarten. Lass uns mal auf die andere Seite gehen, nochmal Einstellung, Mindset. Du sagst schon, ja, da war eine große Bereitschaft. Die arbeiten ja auch in ihrem Job da mit Technologie. Also erstmal richtig gut, weil du kannst ja die tollste Technologie irgendwo hinstellen. Wenn die Leute dann nicht damit arbeiten wollen, dann wird's schwierig, ne?
Absolut richtig. Also wie schon gesagt, ich glaube grundsätzlich, wir hatten weniger dieses Mindset-Thema. Und auch im Kontext Recruiting ist es so, man muss vielleicht den Zuhörerinnen und Zuhörern noch eine Einordnung geben. Also wir haben am Klinikum Stuttgart noch keine klassische Rolle des Recruiters. Das heißt, im Grunde genommen findet quasi das operative Recruiting noch mehr oder weniger dezentral statt über die jeweiligen Bereiche. Alles, was du denen aber an Guidelines gibst, wo wir sagen, hier sind klassische Hilfestellungen für Interviews, wir können da schon mal ein Sparring geben, das wird eigentlich tendenziell sehr, sehr dankbar angenommen. Mhm. Also ich erlebe es eher so, dass da gerne noch mehr gesehen wird und wir überlegen müssen, wie können wir unsere Ressourcen verteilen, als dass wir da jetzt eine Ablehnung wahrnehmen.
Ja, super, das war echt gut. Recruiting bringt uns direkt so auch an die Candidate Journey eigentlich ran. Und du hattest im Vorfeld schon zu mir gesagt, Candidate Centricity spielt für euch eine besondere Rolle. Zu Recht, wie ich meine, weil es ja dann in diesem Prozess komplett um die KandidatInnen eben auch geht. Da habt ihr mit dem Coffee Talk was auf die Beine gestellt, was ziemlich Aufsehen erregt hat. Ist eine coole Idee, kann man vielleicht auch in anderen Organisationen gut kopieren. Und dafür ist dieser Podcast ja auch da, dass man vielleicht was hört, was lernt, denkt, hey, geile Idee. Willst du dazu mal ein bisschen was erzählen, Michael?
Ja, kann ich gerne machen. Also man muss vielleicht eingangs dazu sagen, wir haben ja im Gesundheitswesen per se einen sehr beschränkten Markt. Das heißt, wir können ja oder wir müssen an sich sehr qualifikationsbasiert hiren. Das heißt, wenn wir beide sagen, okay, wir würden morgen gerne als Arzt tätig sein, dann geht das nicht, weil wir brauchen halt wirklich exakt diese Ausbildung. Das haben wir ja in der Pflege auch. Und das führt halt dazu, dass wir am Ende, ich sag mal, immer in einem Teich fischen, der einfach sehr, sehr beschränkt ist, weil wir halt einfach wenig branchenfremde Profile haben, die wir tatsächlich einstellen können. Und das hat uns damals ein bisschen zu der Idee geführt, dass wir gesagt haben, okay, wenn wir eine Kampagne machen wollen, wollen wir etwas tun, wo wir einfach sagen, wir stellen den potenziellen Kandidaten in den Mittelpunkt und wollen wirklich weg vom klassischen Bewerbersetup. Und deshalb hatten wir, wie du es gerade eingangs gesagt hast, diese Kampagne Coffee Talk gelauncht, jetzt schon mittlerweile vor fast 3 Jahren tatsächlich. Wo wir einfach sagen, wenn du Pflegekraft bist, kannst du dich bei uns melden. Wir wollen im ersten Step auch keine Bewerbungsunterlagen, sondern komm einfach vorbei und wir laden dich auf einen Kaffee ein. Wir machen das hin und wieder, wenn die Bewerberinnen und Bewerber weiter weg wohnen, auch tatsächlich digital, aber prinzipiell findet es bei uns in unserem Mitarbeitercafé statt. Und das ist dann eben kein klassisches Interview-Setup, sondern wir wollen wirklich, wie man das dann so bei einer Kaffeetasse macht, einfach in Austausch gehen, zu sagen, okay, was erwartest du denn von einem neuen Arbeitgeber? Was würdest du von uns erwarten, wenn du zu uns wechselst? Es gibt bei uns ja häufig so ein bisschen dieses Vorurteil, die Stationen sind so groß. Das ist in der Pflege dann schon häufig ein Thema. Und dann geben wir den Leuten einfach die Möglichkeit zu sagen, guck sie doch heute mal an. Wir haben heute einfach die Möglichkeit, uns unkompliziert quasi kennenzulernen. Und wenn du danach den Weg weitergehen möchtest, dann kommen wir natürlich an den Punkt, wo wir sagen, okay, wir brauchen CV, wir brauchen eine Berufsurkunde. Aber der Coffee Talk ist einfach quasi Candidate Centricity in der Urform, dass wir einfach sagen, voller Fokus auf den Kandidaten und erstmal weg von unseren Guidelines aus Interviews etc. pp.
Haltet ihr das irgendwie nach? Zum Beispiel im ATS, also Person war beim Coffee Talk, sodass ihr sehen könnt, wie erfolgreich diese Maßnahme eigentlich ist?
Ja, das machen wir und wir können auch sagen, also ich kann keine genauen Zahlen oder darf keine genauen Zahlen nennen, aber ich kann sagen, dass wir jetzt in den letzten ja fast 3 Jahren über 100 Pflegekräfte dadurch einstellen konnten. Also es ist ein Format, das definitiv für uns überraschend, wie schon gesagt, es geht schon fast 3 Jahre nach wie vor irgendwie Bedeutung in unserer Recruiting-Systematik hat, ja.
Ja, ich finde es cool, weil es wirklich so eins dieser Nuggets ist, wo, wenn man hier zuhört, vielleicht drüber nachdenken kann, ob das für die eigene Organisation nicht auch was wäre. Bringt uns direkt zu einem Thema, was ja gerade auch durch die Politik geht. Frau Waken redet ja viel über die Änderung der Pflegesituation in der Politik. Und ich nehme an, dass euch das auch betrifft. Also anders als so mancher anderer Bereich, seid ihr im Gesundheitsbereich sehr nah an der Gesundheitspolitik dran und merkt also unmittelbarer die Konsequenzen der Entscheidungen. Das ist in der Wirtschaft dann oft mittelbar mit Verzögerungen oder so, aber ihr hängt da natürlich ganz eng dran. Wie ist da die Situation eigentlich, wenn man rund um die Pflege schaut und Recruiting natürlich?
Ja, also ich glaube, wenn man nicht aus der Branche kommt, muss man einfach sagen, es ist natürlich grundsätzlich ein sehr, sehr, auf der einen Seite ein sehr komplexes System, sehr politisch geprägt und am Ende natürlich aber auch ein Stück weit reglementiert. Und ich glaube, was aktuell spannend zu beobachten ist, wir tun das gerade auch sehr, sehr aufmerksam, ist, ich versuche es ganz vereinfacht darzustellen, dass wir eine Veränderung in der Refinanzierung von Pflegekräften bekommen werden. Das heißt, in der Vergangenheit konnten Krankenhäuser wirklich klassisches High-Volume-Recruiting betreiben. Das heißt, man hat halt wirklich in der Pflege eingestellt, was der Markt hergegeben hat und musste sich über die Refinanzierung der Personalkosten wenig Gedanken machen, weil das war durch die Krankenkassen gedeckt. Und da soll es jetzt eben aufgrund von Einsparungspotenzialen Veränderungen geben. Das heißt, für den Recruiting-Markt kommen wir wirklich aus einer Situation, dass wir in den letzten Jahren immer auf 120% gelaufen sind, also wirklich eingestellt haben, was der Markt uns gegeben hat. Und wir jetzt vielleicht in der Situation kommen, ich habe aus meinem Netzwerk gehört, dass es tatsächlich auch schon Häuser gibt, die Einstellungsstopps in der Pflege verhängt haben, dass wir da vielleicht wieder mehr auf Sicht fahren, beziehungsweise einfach sogar Aktivitäten zurückfahren müssen. Das muss man noch beobachten, aber ich glaube, das wird sicherlich nochmal spannend. Natürlich aber auch vor dem Hintergrund, dass wir natürlich den demografischen Wandel ja trotzdem vor uns haben. Ne? Also jetzt haben wir ein Phänomen, das irgendwie kurzfristig dazu führt, dass wir vielleicht Recruiting für Pflege im Krankenhaus anders denken müssen. Perspektivisch wissen wir aber, dass wenn wir nur den Status quo erhalten wollen, wir in den nächsten 10 Jahren gut 20% der aktuellen Pflegemannschaft, also die es in Gesamtdeutschland gibt, verlieren. Das heißt, du hast so zwei Systeme irgendwie kurzfristig auf Sicht fahren. Wir wissen noch nicht, was passiert. Und on the long run wissen wir eigentlich, wir müssen im Markt viel stärker ausbilden und die Kliniken müssen gucken, dass sie ihre Demografiepyramide irgendwie ausgeglichen bekommen. Also das bleibt definitiv spannender.
Das ist ja was man übrigens auch nicht nur in dem Pflegebereich sieht, sondern ich würde fast sagen, das ist symptomatisch für die gesamtwirtschaftliche Entwicklung. Ich erlebe, dass alle im Moment auf dem Bremsklotz stehen, vornehmlich wegen Unsicherheit, teilweise natürlich auch aus Sparzwängen. Und alle RecruiterInnen und HRlerInnen wissen ja im Grunde genommen, die Demografiebombe, die tickt die ganze Zeit weiter im Hintergrund. Und sobald wir wieder in wirtschaftlich stabilere Situationen kommen, werden wir Situationen haben wie vor 3-4 Jahren im Recruiting-Kontext. Also wir werden ganz straff wieder Richtung KandidatInnenmärkte zusteuern, was dann wieder ganz andere Aktivitäten erfordert. Ne? Aber ja, wir werden sehen, wie das ist. Kurzfristig ist das schwierig, jetzt so zu agieren in vielen Organisationen, teilweise politisch gesteuert, teilweise auch aus den wirtschaftlichen Zwängen heraus. Dann nehme ich an, das Thema KI beschäftigt dich auch so ein bisschen im Kontext, wo kann die Reise hingehen vielleicht? Wie ist da dein Blick drauf?
Ja, ich glaube, es gehört ja mittlerweile zum guten Ton, dass man sich damit beschäftigt. Nein, Scherz beiseite. Also wir gucken uns das natürlich an. Wir gucken uns gerade im Kontext strategisches Recruiting natürlich an. Wo gibt's Use Cases? Ich muss allerdings sagen, wir gucken uns gerade sehr, sehr viel an, müssen aber gerade feststellen, dass doch vieles auch noch nicht wirklich zu unserem Haus passt. Also ich glaube, es würde dann spannend werden, wenn wir sagen, wir können in eine Bewerbervorauswahl gehen, die durch KI unterstützt wird. Da haben wir ja aber auf der anderen Seite noch diesen EU-AI-Act, der da auch noch gewisse Reglementierung vorsieht. ich sage jetzt mal, einen Stellentitel bei einem Large Language Modell wie ChatGPT einzugeben, zu sagen, passt der, das ist für mich jetzt kein wirklicher KI-Use Case. Also ich glaube, das bleibt spannend und vielleicht hören wir uns ja in einem Jahr nochmal und ich komme nochmal vorbei, dann können wir da vielleicht schon ein bisschen mehr zu erzählen.
Super. Michael, ganz herzlichen Dank, dass du uns heute hier Einblicke gegeben hast in deine Arbeit im Klinikum Stuttgart. Sehr interessant. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und Erfolg und sage jetzt erstmal danke, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Amtlich vorangenommen hast.
Ja, sehr, sehr gerne und ganz liebe Grüße und auf bald hoffentlich.